Deutschlandfunk, Medias Res.
Und von der Presse im Jahr 2020 blicken wir nun zurück in eine Zeit, in der die Medienvielfalt, die heute erhalten werden soll, überhaupt erst entstanden ist. Im Nachkriegsjahr 1945 herrschte Aufbruch bei Deutschlands Zeitungsmachern. Viele Titel wurden neu gegründet und schon damals trafen in Berlin Ost und West aufeinander die unterschiedlichen Weltsichten. Michael Mayer blickt zusammen mit Zeitungsmachern zurück.
Montag, 21. Mai 1945, erster Jahrgang, 10 Pfennig. 4 Blatt, kein Foto. So weit war man noch nicht, da hatte man noch keine Materialien gefunden. Mit der Überschrift Berlin lebt auf, Ausrufungszeichen, dicker roter Strich drunter.
Berliner Zeitungsredakteurin Marita Ktalek blättert durch die erste Ausgabe der Berliner Zeitung.
Und in dieser ersten Ausgabe konzentriert sich die Berichterstattung auf die Gründung des Magistrats von Groß-Berlin.
Schon so kurz nach Kriegsende ging es um Fragen, die heutigen Themen durchaus ähneln. Wie arbeitet die Verwaltung? Wer ist zuständig? Was sind die anstehenden Aufgaben? Aber auch viele Fragen zur Organisation des Alltags waren Gegenstand der Berichterstattung. Wo gibt es einen Zahnarzt? Wie steht es um die Stromversorgung? Die ersten Journalisten der Berliner Zeitung waren zumeist Männer, die die NS-Zeit im Exil verbracht hatten. Rudolf Hernstadt zum Beispiel, Konrad Wolf oder Fritz Erpenbeck.
Die sind losgezogen, also erstmal eine kleine Gruppe von Leuten und haben versucht, unbelastete Antifaschisten, die sie irgendwie kannten, wo sie wussten, die haben vielleicht irgendwie überlebt. Die haben die zusammengesucht und die haben dann angefangen, Nachrichten zu recherchieren. Und also inhaltlich, was ich so gelesen habe, da hat nicht der sowjetische Offizier gesagt, also das müsste, das müsste, das müsste, dass natürlich die Gründungsversammlung des Magistrats und die Rede von Bersarin eine große Rolle zu spielen hatte. Ich glaube, da waren die einig drüber, da gab es Konsens, da musste nicht der sowjetische Offizier sagen, das muss jetzt gemacht werden.
Die Berliner Zeitung war, auch wenn erst 1953 der SED unterstellt, dennoch durchaus der östlichen Sicht der geschichtlichen Entwicklung verpflichtet. Die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung Berlins und Deutschlands wurde betont. Das war zwar auch im Westberliner Tagesspiegel so, erzählt der geschäftsführende Redakteur Robert Ide, aber es gab durchaus schon nach Kriegsende Ansätze von zwei verschiedenen Medienöffentlichkeiten.
Also ein großes Thema war natürlich auch die Vergewaltigung vieler Frauen durch Sowjetsoldaten, was im Ostteil der Stadt nicht öffentlich diskutiert werden durfte, auf Geheiß von Parteichef Walter Ulbricht. Da sind auch Zitate aus Parteiversammlungen überliefert, wo er eben sagt, da sind die Leute selber dran schuld, wenn sie den Krieg vom Zaun gebrochen haben, dann sind das halt auch die Folgen, mit denen die Deutschen leben müssen.
Die unterschiedliche Bewertung der geschichtlichen Ereignisse setzte sich fort. 1946 wurde die Zwangsvereinigung von SPD und KPD in westlichen Zeitungen kritisch kommentiert. Einer jener Journalisten, der in den Nachkriegsjahren von der Berliner Zeitung zum Tagesspiegel wechselte, war der spätere SPD-Politiker Egon Bahr. Im Tagesspiegel, der Ende September 1945 erstmals erschien, wurde bereits früh über das kulturelle und politische Erbe des Nationalsozialismus diskutiert, so beschreibt es Robert Ide.
Beim Blick ins Archiv fand ich eigentlich sehr interessant, dass es auch sehr viel Kultur schon gab und viele, sag ich mal, vergeistigte Artikel, wo es um das geistige Leben ging, was sozusagen wiederbelebt werden sollte, was auch dazu führen sollte, dass die Menschen eben über ihre eigene Geschichte nachdenken.
Während in Berlin die Westalliierten erst später eintrafen, waren sie im Westen Deutschlands bereits 1944 angekommen. Schon im Januar 1945 wurde den Aachener Nachrichten eine vorläufige Lizenz erteilt, als erste Nachkriegszeitung überhaupt, erzählt Andreas Düspol, Leiter des Internationalen Zeitungsmuseums in Aachen. Auch im Westen Deutschlands wurde durchaus Wert darauf gelegt, mittels Zeitungsberichten die Menschen zu fairen Demokraten zu erziehen. Schon am 24. Januar 1945 war auf der Titelseite der ersten Ausgabe der Aachener Nachrichten zu lesen:
Schirmfabrikant erhält Gefängnis wegen Hamsterei. Und das war eine bekannte Aachener Persönlichkeit, die Mehl, Zucker und Konserven gebunkert hatte und wurde dementsprechend bestraft. Das heißt also, wer sich unsolidarisch verhält, der wird bestraft und das wird auch direkt kundgetan.
Düspel erzählt, es habe anfangs sogar eine doppelte Zensur, eine zivile und eine militärische gegeben. Insofern gab es durchaus Restriktionen. Anfangs hatte man sogar aus Sicherheitsgründen auf die Nennung der Redakteursnamen verzichtet. Bereits im Nachkriegsjahr 1945 hatten manche Zeitungsmacher ein ungewöhnliches Problem. Was macht man mit den erzielten Einnahmen? Denn die ersten Zeitungsausgaben wurden den Machern aus den Händen gerissen. In der Redaktion der Berliner Zeitung wurde intern berichtet, die erzielten Einnahmen mussten buchstäblich vom Geschäftsführer in den Trümmern versteckt werden, erzählt Marita Ktalek.
Der allabendlich erst mit einem, dann mit zwei Koffern immer besorgter, immer unglücklicher, irgendwo geheimnisvoll in den Ruinen verschwand und mit leeren Händen zurückkam. Und als man ihn dann fragte, was machst du denn da, sagte ich, ich kann überhaupt nicht mehr ruhig schlafen, dieses Geld, es wird immer mehr. Und musste es jeden Abend woanders verstecken, weil er nicht wusste, wohin damit.
Wohin mit all dem Geld statt? Wie lässt sich mit Journalismus überhaupt noch Geld verdienen? Vor 75 Jahren waren die Sorgen noch andere. Michael Mayer über den Zeitungsmarkt im Nachkriegsjahr 1945.